Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bosshoff.
Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Grüß dich, Carsten. Schönen guten Abend. Ja, es ist am späten Abend, wo wir die Folge aufnehmen. Aber natürlich scheuen wir keine Mühe und keine Zeit, um dementsprechend wieder abzuliefern.
Jawohl. Wir hatten vergangene Woche eine relativ solide UFC Fight Night. Aber Matthias, ich glaube, wir fangen zuerst bei den Prelims an, oder?
Ja, jetzt kommen gerade hier ein, zwei Nachrichten rein. Ich hoffe, die haben nicht zu sehr gestört. Das bitte ich zu entschuldigen. Und du hast vollkommen recht, wir fangen bei den Prelims an, weil da gab es ja diesen Mega-Knockout. Und ich denke mal, dass alle unsere Zuhörer das irgendwo im Social-Media-Bereich, auf YouTube, auf Instagram oder auf Facebook schon gesehen haben. Oder was denkst du?
Ja, wer den Knockout nicht mitbekommen hat, der lebt wahrscheinlich hinter dem Mond. Also nein, ne, bitte wahrnehmen. Aber es gab einen der brutalsten, nicht einer der brutalsten, sondern einer der faszinierendsten Knockouts aller Zeiten, oder?
Ja, spektakulär. Es war in Prelims, wie du schon sagst. Ich denke mal, ja, die meisten schauen natürlich die UFC über The Zone. Nicht alle werden den Fight Pass haben, um auch die Vorkämpfe sehen zu können. Aber die Vorkämpfe waren wirklich sehenswert. Es waren tolle Kämpfe dabei. Und ganz spektakulär der K.O. von Joaquin Buckley. Der hat seinen Gegner in der zweiten Runde, wenn ich mich nicht irre, war es, mit einem wirklich spektakulär gedrehten Sidekick K.O. geschossen. Und das Besondere daran war halt, dass vorab er einen Kick gemacht hat mit dem linken Bein. Das Bein wurde dann von seinem Gegner festgehalten. Er stand also auf dem rechten Bein, das linke Bein wurde gehalten. Und dann ist er mit dem rechten Bein abgesprungen. Und aus der Rückwärtsdrehung heraus hat er mit dem Bein, mit dem er abgesprungen ist, mit diesem rechten Bein einen gedrehten Sidekick gemacht. Seinen Gegner, ja, voll getroffen im Gesicht. Und der ist dann auch spektakulär K.O. gegangen. Es gibt da zahlreiche Aufnahmen im Internet, wo man sieht, wie die Augen so nach hinten rollen und er wirklich wie so eine Bahnschranke gestreckt im Oberkörper zu Boden fällt. Also wirklich eine tolle Aktion. Und ja, alle waren hin und weg. Dana White war so begeistert, dass er am liebsten alle Fight Boni dem Joaquin Buckley gegeben hätte.
Ja, das war wirklich ein faszinierender Knockout. Ich muss aber auch sagen, auf Social Media, dadurch, dass dieser Knockout so viel Präsenz bekommen hat, hat er auch wirklich sehr viel Kritik einstecken müssen. Also auf Social Media, viele haben das gepostet, ne? Und wirklich millionenfach aufgerufen. Und die Top-Kommentare waren immer, boah, was ein brutaler Sport, boah, das ist ja barbarisch, das kann ja gar nicht sein. Das kann es nicht sein. Sowas sollte man verbieten und so weiter. Hast du das auch mitbekommen?
Das habe ich jetzt zum Glück nicht mitbekommen, wobei ich auch im Social-Media-Bereich nicht so aktiv bin. Ich glaube, da bist du eher der Fachmann. Du bist ja wirklich auf Twitter, auf YouTube und überall sehr aktiv und mittendrin im Thema. Ich kann dazu nur sagen, dass diese Art und Weise, wie die Technik stattgefunden hat, ich kenne das aus dem Taekwondo. Da gibt es solche K.O.s öfter, diese eingesprungenen Sachen. Und mein Herz als Kampfsportler schlägt da natürlich höher, weil ich ja aus diesen Kampfsportarten komme, wo man kickt und boxt etc. Das war also ein richtiger Leckerbissen für mich. Und bezüglich der Brutalität kann ich nur sagen, auch wenn der Kick jetzt im Gesicht eingeschlagen ist, dann dürften wir uns auch kein Boxen mehr angucken etc., weil das genauso brutal. Und letztendlich ist es nicht der eine Schlag, der so tödlich oder gefährlich ist, sondern es sind die immer wieder fortwährenden Treffer über eine Wettkampflaufbahn eines Sportlers, die den Sport so ungesund machen. So einen Tritt ins Gesicht, den kann man schon ab. Und es ist natürlich totaler Quatsch, sowas jetzt zu verbieten oder das besonders hervorzuheben. Weil egal in welcher Kampfsportart wir uns bewegen, sei es jetzt im Karate, im Taekwondo, im MMA, im Thai-Boxen, überall gibt es diese Art von Kicks, die natürlich zu einem K.O. führen können. Aber wie gesagt, nochmal, für alle, die es nochmal wissen wollen, es ist nicht der eine Kick, der meistens tödlich endet oder zu schweren Verletzungen führt, sondern das, was Kampfsport so gefährlich macht, das ist einfach die vielen Treffer, die über die Jahre hinweg von manchen Kämpfern eingesteckt werden. Und da sind wir dann auch wieder bei einem Thema, über das wir ja schon oft gesprochen haben, dass es vielleicht dann auch manchmal besser ist, frühzeitig seine Karriere zu beenden, bevor man im hohen Alter einfach noch zu viele Treffer einsteckt, die dann zu gesundheitlichen Problemen führen. Aber wie gesagt, ansonsten war das ein Kopftreffer, wie man ihn aus dem Taekwondo, Karate oder auch aus dem Kickboxen halt kennt.
Stichwort CTE, ne? Also ja. Falls euch das interessiert, einfach Langzeithirnschäden, CTE, da gab es auch einige Kämpfer oder auch Footballspieler tatsächlich.
Ja.
Wegen den harten Tackles und so weiter, die dann an diesen Hirnschäden erkrankt sind, oder wie ich sagen soll. Ja, gut, die Kritik kam ja auch nicht von MMA-Fans, sondern von den Leuten, die absolut gar nichts mit Kampfsport zu tun haben und das nur angezeigt bekommen haben, weil es eben so unfassbar oft geklickt worden ist. Ja. Ne? Weil klar, die MMA-Fans sind auf diesen Knockout abgegangen, wie noch was. Ne? Klar, mega geiles Teil.
Aber diese Kritiker, die natürlich jetzt diesen Kick gesehen haben, die würden, glaube ich, an jedem Wochenende die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil, sind wir mal ehrlich, jedes Wochenende haben wir bei jeder Veranstaltung wirklich mindestens einen sehr harten, brutalen K.O., wo man als Zuschauer dann doch schon mal schluckt. Aber das ist leider Kampfsport. Kampfsport ist brutal. Das ist, eine gefährliche Sportart, ganz klar. Aber es ist halt auch wiederum nicht wegzudenken. Es gibt halt einfach Dinge, die uns im Leben beschäftigen, die die Menschheit begeistern, die Menschen herausfordert, die aber am Ende des Tages natürlich nicht gesund sind. Und die Liste derer ist unendlich lang. Ob wir da jetzt anfangen beim Boxen, beim Kampfsport, beim MMA, ob wir weitermachen mit Motorsport, Formel 1, Motorradrennen, ob wir weitermachen mit Fallschirmspringen, Paragliding.
Lass uns beim Knockout bleiben, bitte.
Wir können zum Tauchen gehen, Apnoe-Taucher etc. Also Leute, Wettkampfsport hat natürlich nichts mit Gesundheit zu tun und birgt seine Risiken. Das wird auch immer so bleiben. Das ist nun mal nicht wegzudenken. Jeder Profisportler ist sich dessen aber bewusst und geht auch bewusst dieses hohe Risiko ein.
Matthias, was sagst du? Dieser Knockout oder Masvidal versus Askren?
Also beide Knockouts waren mega brutal. Technisch etwas anspruchsvoller fand ich jetzt den von Joaquin Buckley.
Brutaler fand ich, aber brutaler fand ich tatsächlich den von Masvidal. Ne? Weil so ein Knie gegen den Kopf und dieses Ground and Pound. Boah.
Ja.
Masvidal selber sagt halt, das war super necessary.
Da bin ich deiner Meinung. Also dieses Reinlaufen und dann das gesprungene Knie. Und der Ben Askren hat sich ja noch ihm entgegenbewegt, dem Masvidal. Mhm. Also da sind wirklich Kräfte aufeinander geprallt und dann am Boden noch ein, zwei Schläge nachgesetzt. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass Ben Askren in einem Interview gesagt hat, dass er erst im Krankenhaus wieder realisiert hätte, was überhaupt passiert wäre. Das heißt, alles, was nach diesem K.O. passiert ist, war praktisch aus dem Gehirn gelöscht. Auch wie er aus dem Käfig raus ist, wie er ins Krankenhaus gekommen ist. Er hat wohl da kompletten Gedächtnisverlust und erst im Krankenhaus kann er sich wieder daran erinnern, was überhaupt geschehen ist, wo überhaupt ist. Also das war schon ein sehr, sehr böser K.O. Und ich glaube auch nochmal von der Gewalt her, von der Härte her, nochmal höher einzustufen als der Kick von Joaquin Buckley jetzt am Wochenende.
Dann würde ich auch gleich mal zum Main Event springen. Marlon Moraes traf auf Corey Sandhagen und da gab es auch einen Knockout. Marlon Moraes, der wie eine Kerze nach hinten gefallen ist, sich nochmal quasi einen Purzelbaum nach hinten gemacht hat, aber dann gefinisht worden ist. Corey Sandhagen bringt sich jetzt in Position für den Titelfight. Mal schauen. TJ Dillashaw ist im Januar wieder da, dürfen wir nicht vergessen. So schnell ist die Zeit übrigens vergangen. In 3 Monaten läuft die 2-jährige Sperre von Dillashaw aus, dann sehen wir ihn auch wieder. Und meinst du, der Kampf wurde zu früh abgebrochen?
Ob du es glaubst oder nicht, ich habe gerade vorhin im Kampfsportunterricht hier bei uns im Kickboxen mit ein, zwei Sportlern darüber gesprochen, weil der ein oder andere sagte zu mir, die hätten die ruhig noch einen Moment kämpfen lassen können, das war ein bisschen früh. Könnte man denken, aber auf der anderen Seite, Marlon Moraes hat sich jetzt auch nicht beschwert.
Ja, ist auch ein guter Verlierer.
Und das spricht eigentlich dafür, dass es vielleicht eher nicht zu früh war. Im ersten Moment kam es mir auch zu früh vor. Ich hätte ihm gern noch einen Moment gegeben. Aber selbst wenn man hätte den Kampf jetzt noch ein paar Sekunden laufen lassen, ich glaube, das Schlagen dann am Boden von Sandhagen hätte das Ende so oder so bedeutet. Also das Ground and Pound hätte dann zum Sieg für Sandhagen sowieso geführt. Deswegen, ja, wir diskutieren immer wieder über zu früh oder zu spät abgebrochen. Ich denke mal, es ging in dem Falle in Ordnung, auch wenn ich den Kampf gerne noch länger gesehen hätte.
Ja, denke ich auch. Also ich denke, es war früh, aber es war nicht zu früh. Es war kein Early Stoppage. Man hätte ihn laufen lassen können,
ja.
Aber er hätte im Endeffekt ja, nichts am Ergebnis. Ja, aber
wie gesagt, auch da ja. Muss man halt auch wieder so ein bisschen Freiheit dem Kampfrichter, dem Judge lassen. Vielleicht hätte Fahrradkette, den Spruch kennen wir ja alle, in dem Moment ist es einfach eine Entscheidung, die schnell getroffen werden muss, um eben. Den Athleten zu schützen oder weiterlaufen zu lassen. Das sind ja Bruchteile von Sekunden und da darf man niemandem einen Vorwurf machen. Vielleicht wäre es in Ordnung gewesen, das noch etwas laufen zu lassen, aber es war jetzt auch keine so große Fehlentscheidung zu sagen, ich breche hier ab. Und der Kampfrichter wäre noch mal viel näher dran. Der hat wahrscheinlich viel besser die Augen gesehen von Marlon Moraes. Und denke mal, aufgrund dessen hat er dann gesagt, komm her, das macht eh keinen Sinn mehr. Die Augen sind auf 7:30 gedreht. Das breche ich mal lieber ab. Was mich aber viel mehr noch mal interessieren würde, wäre deine Meinung dazu, warum wir jetzt doch so eine derbe Niederlage bei Marlon Moraes gesehen haben. Ich hätte nie damit gerechnet, dass der so K.O. geht.
Ja, gute Frage. Meinst du, er hat seinen Gegner unterschätzt, weil er dachte, okay, er hat die Besten ausgenockt im Endeffekt. Aljamain Sterling, Jimmy Rivera, den dürfen wir nicht vergessen, der war vor 2 Jahren das Nonplusultra im, also auf jeden Fall einer der Top-Contender, ja. Ich will jetzt auch nicht übertreiben. Jimmy Rivera wurde auch mit einem High-Kick von Moraes ausgenockt. Aljamain Sterling, wie gesagt, genauso. Vielleicht hat er seinen Gegner unterschätzt, weil er dachte, okay, ich sah anfangs auch gut aus gegen einen Henry Cejudo, den Triple C. Und im Endeffekt ist es natürlich schade, weil Moraes wusste natürlich, hey, er hat Aljamain Sterling ausgenockt. Wenn er diesen Kampf verliert, wieso sollte Aljamain Sterling dann vor ihm noch einen Titelfight bekommen? Ne? Und vielleicht war er einfach gedanklich schon beim Titelkampf. Das kann natürlich sein.
Ja, gute Argumentation, dem kann ich folgen. Würde ich dir auch zustimmen. Ich war ehrlich gesagt auch so ein klein bisschen enttäuscht. Ich fand schon, er hat sehr entspannt und locker irgendwie angefangen. Wenn man so die anderen Kämpfe sieht davor, wie er gegen Jose Aldo gestartet ist oder gegen Henry Cejudo, ich finde, da war er explosiver, hat mehr Kombinationen geschlagen, hat von Anfang an Gas gegeben. Und hier hatte ich das Gefühl, er lässt es so ein klein bisschen schleifen.
Ja, absolut.
Schade. Sehr, sehr schade. Gut natürlich für Corey Sandhagen, der ja seinen letzten Kampf gegen Aljamain Sterling verloren hat und jetzt natürlich wieder im Gespräch ist. Ich meine, der wird nicht direkt den Titelfight kriegen, da steht Aljamain Sterling definitiv vor ihm, aber er steht in 7:30 Position, in Warteposition und sollte dann Kämpfer ausfallen, wegfallen etc., dann denke ich schon, dass man nach der Performance auch gerne auf Corey Sandhagen zurückgreift.
Vergiss halt, wie gesagt, nicht, in 3 Monaten ist Henry Cejudo ready. Henry Cejudo, sage ich. TJ Dillashaw. TJ Dillashaw ist dann wieder ready. Ich kann mir vorstellen, dass die UFC TJ Dillashaw einen Title Shot gibt, noch bevor Aljamain Sterling einen Titelfight bekommt.
Wäre nicht ganz unberechtigt. Also TJ hat ja vor seiner Sperre wirklich abgeliefert, mehr oder weniger. Ist halt die Frage, ob man direkt ihm einen Titelkampf gibt oder ob er erst einen Kampf noch macht und dann den Titelkampf. Aber ich könnte es verstehen, wenn die UFC sagt, komm her, wir geben ihm gleich einen Titelkampf. Verstehen könnte ich es.
Wobei ich auch dazu sagen muss, er hat im Octagon abgeliefert, er hat halt auch diesen positiven Dopingtest abgeliefert.
Ja.
Also, ist schwierig. Aber, lass uns auch mal ein bisschen über das Co-Main-Event sprechen. Edson Barbosa.
Oh
wie,
ja.
Wie gut sah der denn bitte aus?
Brutal. Und es hat mich auch riesig gefreut für den, weil Ich bin immer schon Edson Barboza-Fan gewesen, weil er auch ein Standkämpfer ist, ein toller Typ, der mit starken Kicks und Boxtechniken kämpft, der auch immer sehr attraktiv kämpft, finde ich. Das ist nie so eine Schlaftablette, der liefert immer ab. Ich fand seine Kämpfe bisher alle gut, auch wenn er natürlich das ein oder andere Mal in der Vergangenheit jetzt verloren hat. Aber er ist wirklich jemand, den ich gerne kämpfen sehe. Und mir hat es wirklich Freude gemacht, ihn mal wieder gewinnen zu sehen. Und man hat ihm auch angesehen, was für eine gewaltige Last auf seinen Schultern gedrückt hat. Er hat selber in der Pressekonferenz gesagt, Leute, ihr könnt nicht glauben, wie viele Steine mir von der Schulter gefallen sind.
Ja, vor allem nachdem die letzten zwei Kämpfe einfach so unglücklich verloren waren.
Ja.
Es waren ja, viele sprechen von einer Robbery, aber es waren halt knappe Split-Decisions, die er da verloren hat.
Ja, er hat da ein bisschen Pech gehabt und das frustriert natürlich auch, weil man denkt, hey, habe ich das Gewinnen verlernt? Bringe ich es nicht mehr? Man bekommt Selbstzweifel und mit Magwan Amerikani hat er auch keinen leichten Gegner gehabt.
Auf gar keinen Fall. Das war ein
Typ, ne?
Ja, auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, ja, Barbosa ist ja jetzt auch leichter geworden, dünner. Ja, meinst du, da reicht es noch mal für einen letzten Stoß nach vorne? Quasi?
Ah, da braucht er schon ein bisschen Glück.
Ja.
Da braucht er schon ein bisschen Glück. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, in welcher Gewichtsklasse?
Ja, jetzt im Featherweight.
Mhm. Ja, schwierig zu sagen. Ich denke, er wird noch mindestens zwei Kämpfe brauchen, wo er wirklich abliefern muss, bis man ihm dann eine Titelchance gibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist ja klar, dass man ihm jetzt nach 3 Niederlagen in Folge und einem Sieg dann keinen Titelfight gibt. Aber man sollte ihn auch nicht abschreiben, finde ich. Er sah auch gegen Justin Gaethje. Ja, naja gut, er wurde in der ersten Runde gefinisht. Er hat aber auch seine Aktion gebracht, muss man dazu sagen.
Ja, er hat eigentlich in all seinen Kämpfen immer gute Aktionen gebracht. Aber gegen die Top-Leute hat er halt dann leider verloren. Er hat Khabib verloren, er hat gegen Tony Ferguson verloren.
Gaethje.
Kevin Lee.
Cerrone. Ja.
Auch wieder knapp war das. Es hat so der letzte Krümel hat dann immer gefehlt und ja, wirklich schade. Aber gut, er ist nicht ganz abzuschreiben. Das Feuer brennt noch in ihm, das hat man gemerkt. Er ist hoch motiviert. Und auch wenn er jetzt einige Niederlagen auf seinem Kämpferkonto hat, ich finde ihn super. Ich finde ihn super und freue mich drauf, wenn er nochmal nach vorne kommt. Aber es wird schwer. Es wird ganz, ganz schwer, weil ich denke mir, wenn dann wieder die Top-Leute kommen, dann wird es wohl oder übel wahrscheinlich wieder passieren, dass er verliert.
Auch im Federgewicht?
Gute Frage.
Mhm.
Gute Frage. Es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, so Quervergleiche sind auch immer schwer. Sind auch immer schwer zu machen. Aber gegen wen würdest du ihn dann als nächstes sehen?
Ich weiß, was ich mir tatsächlich gut vorstellen könnte. Und dann, ja, machen wir auch mal die Überleitung zum nächsten UFC-Event. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er vielleicht, wer weiß, gegen den Verlierer aus Korean Zombie vs. Ortega trifft. Wie wäre das denn? Wobei wir da auch noch, ja, aber das Problem ist da natürlich auch, wir haben einen Calvin Kattar, wir haben einen Zabit, wir haben einen Max Holloway. Ja, die Gewichtsklasse ist im Endeffekt wirklich gut besetzt. Das Federgewicht ist wirklich mega gut besetzt. Ich nehme meine Idee zurück. Das wäre zu früh für Barbosa. Der braucht noch einen anderen Fight. Vielleicht gegen Zabit, das wäre eine Option.
Ja, es ist, wir haben da einige Kandidaten, wo Kämpfe wirklich interessant werden, auch gegen den Frankie Edgar oder den Max Holloway, aber Max Holloway wird es nicht machen, das bringt ihn nicht weiter. Max Holloway will Titelkämpfe. Bei dem Frankie Edgar könnte ich es mir vorstellen. Ja, ich denke, wir müssen es einfach auf uns zukommen lassen. Und wir leben ja in sehr schnelllebigen Zeiten aktuell. ruckzuck fällt man Kämpfer aus aufgrund von Corona oder Einreisebestimmungen. Und vielleicht kriegt er da nochmal eine richtig gute Chance. Und mit ein oder zwei weiteren guten Siegen, vielleicht kommt er da im Federgewicht ganz weit nach vorne.
Ja, warum nicht?
Ja.
Schön wäre es auf jeden Fall. Gar keine Frage.
Ja, sympathischer Typ, hat man wie gesagt auch gemerkt in seinem nach dem Kampf-Interview, wo er wirklich emotional war und sich gefreut hat, wie ein kleines Kind, könnte man sagen, über den Sieg. Ich finde, das macht einen Kämpfer auch dann sehr sympathisch.
Dann würde ich sagen, sprechen wir ein wenig über Brian Ortega versus Korean Zombie. Brian Ortega kommt das erste Mal nach seiner, ja, ich nenne es mal eindeutigen Niederlage gegen Max Holloway zurück. Das Ganze ist jetzt knapp 2 Jahre her, ne? Holloway versus Ortega war im Dezember 2018.
Boah, und es war eine Schlacht. Also Brian Ortega ist ja da richtig zerstört worden. Ich meine, er hat Brüche im Gesicht gehabt, eine Hand wäre gebrochen gewesen. Also ein Wahnsinnskampf gegen Max Holloway. Er hat unheimlich viel Kampfgeist bewiesen. Es war eine richtige Schlacht. Also ich erinnere mich gerne an den Kampf. Und wer sich da schon mal warm gucken will für das Wochenende, was jetzt ansteht, der sollte sich den Kampf ruhig nochmal angucken. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist verdammt lang her, dass wir Brian Ortega gesehen haben. Davor hat er brutal abgeliefert, hat alle seine Gegner besiegt, entweder durch K.O. oder durch Submission, selten durch Decision. Also ein super Typ, ich habe den schon vermisst jetzt die 2 Jahre und habe mich auch wirklich darauf gefreut, als ich gehört habe, jetzt geht's wieder zur Sache, jetzt mischt er wieder mit.
Ja, Korean Zombie auf der anderen Seite, der ist nicht nur wütend wegen dieser Dolmetschergeschichte, erinnerst du dich?
Ja.
Sondern der will's wissen. Auch Korean Zombie hat Frankie Edgar gefinisht. Er hat Renato Moicano gefinisht. Er hat Dennis Bermudez gefinisht. Alle in der ersten Runde. Also der Typ hat gegen Yair Rodriguez hat er in der letzten Sekunde verloren. Den Kampf hätte er, meine ich, aber es war ein sehr knapper Fight. Das war dieser Finish in der allerletzten Sekunde, wo Rodriguez mit dem Ellbogen nach oben geschlagen hat.
Auch ein spektakulärer K.O.
Oh ja, ja, auf jeden Fall. Korean Zombie hat tatsächlich ja auch mal gegen Dustin Poirier gewonnen. Das ist aber auch schon seine 8 Jahre her. Wahnsinn.
Das stimmt, aber man spürt oder man merkt trotzdem, was für ein Potenzial hinter so einem Sportler ist. Und er hat halt zwischendurch längere Pausen gehabt, hat dann nicht kämpfen können. Ich glaube, er war beim Militär oder sowas. Stimmt das? Stimmt
ja, er war aber auch lange, lange verletzt.
Okay. Und 2019 hat er ein super Jahr gehabt. Zweimal gekämpft, zweimal gewonnen gegen sehr starke Gegner, aber die beeindruckend besiegt in der ersten Runde. Das wird auf alle Fälle kein Kindergeburtstag für Brian Ortega, der jetzt auch schon längere Zeit raus ist. Ich finde, ich hätte eigentlich Brian Ortega stärker eingeschätzt, vom Gefühl her, aber aufgrund der langen Pause und der beiden letzten guten Kämpfe von Shan Sung Jung oder so ähnlich wie er heißt, denke ich, die sind beide auf Augenhöhe mittlerweile.
Ich glaube tatsächlich, dass Korean Zombie Brian Ortega überrollen wird.
Wow.
Also ich glaube, das wird ein brutales Ding. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Wir wissen halt auch nicht, da stimme ich dir dann auch zu, wie Brian Ortega seine Niederlage weggesteckt hat. Man weiß ja nicht, was mental in so einem Kopf passiert. Und Training, Sparring ist nochmal was anderes, als wenn es dann wirklich wieder in den Käfig geht und der Feind dir gegenübersteht. Und diese Niederlage, die er da bekommen hat, die war wirklich herb. Die war wirklich brutal. Und viele von unseren Zuhörern wissen, es gibt Kämpfer, wenn die einmal so verloren haben, kommen die nie wieder in die Spur. Die sind nie wieder der Alte.
Anderson Silva.
Zum Beispiel.
Oder auch Chris Weidman.
Ronda.
Ronda Rousey, ja. Absolut.
Also die Liste derer ist ziemlich lang. Und wir wissen halt auch nicht, wie es ein Brian Ortega das verkraftet hat. Er hat jetzt eine sehr lange Pause gemacht, 2 Jahre. Bedingt von Verletzungen, aber vielleicht ist er auch im Kopf verletzt. Und das hat so lange dazu geführt, dass wir ihn 2 Jahre nicht gesehen haben. Vielleicht hat ein Kämpfer mental das Problem, sich dann wieder zu fangen und ohne Angst oder kontrolliert mit Angst in den Käfig zu gehen. Ein Kämpfer hat ja eigentlich fast immer Angst. Zumindest war das bei GSP so. Der hat immer mal gesagt, er wäre jedes Mal mit Kampfangst, also mit Angst in den Kampf gegangen, in den Cage. Und die Kunst eines Kämpfers ist es, diese Angst zu haben, aber die Angst zu kontrollieren, weil die Angst natürlich dich stark macht, dich zu Leistungen bringt, zu der du ansonsten nicht fähig wärst. Also eine gesunde Angst ist mit Sicherheit nötig, aber man muss halt diese Angst kontrollieren. Ansonsten ist die Angst wie ein Feuer, das dich verbrennt. Und das könnte vielleicht auch einem Brian Ortega passieren. Ja. Wir wissen es nicht.
Wir wissen aber auch nicht, ob er in diesen 2 Jahren nicht massiv an seinem Striking gearbeitet hat. Brian Ortega ist natürlich bekannt für sein Brazilian Jiu-Jitsu.
Ja.
Von den Gracies persönlich lernt er das. Aber vielleicht hat er nach dieser... Also es war ja wirklich ein eindeutiges Ding. Das war eine so einseitige Dominanz von Holloway. Vielleicht hat er sich intensiv auch auf sein Striking fokussiert in 2 Jahren. Vielleicht hat sich da ja was getan, ne? Das sehen wir ja am Samstag.
Ja, aber es wird schwierig. Es wird schwierig.
Ich denke ja, dass er überrollt wird. Aber gut. Gibt es noch einen Fight auf der Fightcard, über den du sprechen möchtest?
Eigentlich nicht. Alle anderen Kämpfer sind gut, aber jetzt natürlich nicht auf dem Level einzuordnen wie der Main Event. Sind schon ein paar interessante dabei, aber hast du speziell noch was?
Also vor einigen Monaten war das schon, hat mich ein Zuhörer auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass man doch auf Cyril, ich weiß, er ist Franzose, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht.
Wahrscheinlich
Cyril Gane, ich weiß es nicht, Cyril Gane, wie auch, okay, wenn ihr den Namen lest, dann wisst ihr, wen ich meine, ja, dass man auf jeden Fall auf ihn aufmerksam sein soll, Schwergewichtskämpfer, 29 Jahre jung, kann man sich gut merken, weil er sehr starke Ähnlichkeiten mit Anthony Joshua hat, finde ich, also,
vom Gesicht her so ein bisschen.
Hat so ein bisschen was von Anthony Joshua. Und steht jetzt 9-0, meine ich. 6-0. Ist im Heavyweight noch ungeschlagen. Hat schon 3 UFC-Siege in Folge. Und der kämpft jetzt im Co-Main-Event gegen Ante Delia. Auch ein KSW-Kämpfer tatsächlich. Der kommt von KSW. Der hat zuletzt bei KSW gekämpft. War bei PFL, war bei Ryzen.
Gibt der hier ab sein...
UFC-Debüt.
Ja. Ja. Aber hat, glaube ich, diesen Tibura schon mal geschlagen, der am letzten Wochenende gewonnen hat. Hm?
Der hat verloren gegen Marcin Tybura.
Ach, gegen den hat er verloren, genau. Mhm. Daher kenne ich den. Aber ansonsten habe ich den auch noch nicht kämpfen sehen. Bei KSW kann ich mir jetzt zumindest nicht dran erinnern. Hat natürlich einen guten Trainer, ist im Team von Krokop. Dürften die meisten auch kennen. Und das sind zwei richtige Kanten, die da aufeinander prallen. Also die sind beide riesig groß, über 1,90. Und dieser Cyril, der wiegt wirklich 120 Kilo. 120 Kilo Muskeln, das ist kein Fettsack, Leute. Also 120 Kilo mit einem Sixpack, dann über 1,90 Meter groß. Also ganz ehrlich,
Der muss der Weight cutten für das Heavyweight.
Ja, ist brutal, oder? Und wenn man dann noch davon ausgeht, okay, Nate Diaz ist wahrscheinlich anderer Meinung, aber wenn man dann noch davon ausgeht, der ist sauber, getestet, ohne Steroide und hat 120 Kilo, dann ist das eine Kampfmaschine, also ehrlich. Und der Gegner von ihm sieht nicht weniger gut aus, hat auch über 110 Kilo. Also das sind zwei richtige Ochsen, zwei richtige Schwergewichte. Und da bin ich mal gespannt. Also das ist schon ein interessanter Fight, da gebe ich dir vollkommen recht. Und
ja,
glaube nicht, dass der Kampf lange geht.
Jessica Andrade haben wir auch. Die haben wir ja letztens erst gegen Rose gesehen. Also so lange ist es gar nicht her.
Das stimmt, genau.
Die kämpft gegen Katlyn Chookagian.
Auch interessant.
Die kennen wir vom Fight gegen Valentina Shevchenko.
Ja, keine schlechte Kämpferin. Hat einen guten Kampfrekord.
Ja, aber gegen Valentina sieht auch jeder schlecht aus. Also ja, das muss man ist auch dazu sagen.
Dafür hat sie die Schwester geschlagen, meine ich.
Ja, genau.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Also klar, Co-Main Event sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich freue mich auch auf Jessica Andrade. Sie sah ja im Kampf gegen Rose, je länger der Kampf ging, umso besser sah sie aus, muss man dazu sagen. Und Main Event wird sowieso ein Knaller.
Ja, dann haben wir noch auch einen guten Kampf hier. Der Brasilianer Almeida.
Thomas Almeida, genau.
Auch nicht schlecht. Auch ein Kämpfer, den ich gerne sehe. Und aber sein Gegner, Martinez, der ist mir jetzt nicht so bekannt. Den kann ich jetzt nicht einordnen. Aber hat zumindest einen guten Kampfrekord. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein sehr guter Kampf wird.
Dann freuen wir uns auf jeden Fall aufs Wochenende. Und Matthias, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode, wenn wir über Khabib versus Gaethje sprechen. Aber da reden wir nächste Woche drüber. Sonst werde ich jetzt schon viel zu begeistert. Deshalb.
Definitiv. Leute, also du sagst, Zombie gewinnt.
Der wird Brian Ortega überrollen. Ich sag's dir.
Ja, dann sag ich, Brian Ortega wird gewinnen durch Submission.
Und ihr wisst, wie das ist. Ich sag, Korean Zombie wird Brian Ortega überrollen. Das heißt, erstmal Geld auf Brian Ortega wetten.
Ich weiß echt nicht, aber wir müssen irgendwas sagen. Ich denke, schauen wir mal, wie es wird. Und spannend wird es dann nächste Woche, du hast das Treffen gesagt, wenn wir uns dann Gedanken machen müssen, wie Gaethje gegen Khabib kämpfen wird.
Jo, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch dir, Matthias, wie immer fürs Dabeisein. Und du weißt ja, wie es ist. Schlusswort gehört dir.
Heute kurz und knackig. Carsten, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, bleibt uns treu. Support ist kein Mord. Vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.